Ach, lieber Herr, wir wollen dir so herzlich Dank sagen, dass du in unserer Mitte bist, wo immer diese Mitte jetzt auch sein mag, weil wir sie in einer digitalen Welt nicht so verorten können. Aber du bist ja da, Herr, bei jedem in jedem Wohnzimmer, in jedem Arbeitszimmer, im Gemeinschaftshaus. Und du verbindest uns mit deinem Heiligen Geist. Und so nehmen wir das für uns in Anspruch, dass wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, und sei es auf einem Bildschirm, dass du in unserem Herzen, in unserer Gemeinde mitten dabei bist. Wir möchten dich herzlich bitten, dass du es bist, der uns jetzt sein Wort schenkt und dass du uns die Wunder aus deinem Wort selber eröffnest. Amen. Amen. Ich muss euch ein bisschen was erzählen, was mir jedes Jahr zu Weihnachten, also ganz regelmäßig, in den Sinn kommt. In der Adventszeit fängt es schon an, so wie jetzt zum Beispiel am vierten Advent, aber auch schon am dritten, am ersten auch, zweiten sowieso, denke ich zurück an meine norddeutsche Heimat. Dass ich aus dem Norden komme, das hört man manchmal. Wenn ihr denkt, ihr seid Norddeutschland, sage ich euch, nein, ich komme aus Schleswig-Holstein, okay? Aber Osnabrück, ganz toll, keine Frage. So, bei uns zu Hause sehr rustikale Gepflogenheiten, was kirchliche Feste anbetrifft, damals, auf dem Dorf meiner Großeltern. Wenn es dann Richtung Weihnachten ging, hieß es ganz oft von den Bauern, die sagten, ja, weißt du, ne, Weihnachten kann mir also dieses Jahr wirklich, also von mir aus könnte es ausfallen. Ja, das war so der oft geführte Satz. Kennt ihr den? Nee, in Osnabrück? Nein, weiß ich. So. Also wegen mir muss ja nicht, ist ja nur eine Schenkerei. Aber dann haben viele Leute doch eingelenkt mit diesem Schnack und haben gesagt, nee, pass auf, aber wir machen es ja nur wegen der Kinder. Ja, schon mal sowas gehört? Wir machen es nur wegen der Kinder. Also die Frage, mit der ich jetzt hier einsteige, ganz rustikalen Hintergrundes, ist, für wen ist eigentlich Weihnachten gedacht? Oder wer hat sich für Weihnachten qualifiziert, okay? Komische Frage, weiß ich, aber nun kick wie mor, auf wen das zutrifft. Jetzt sagt ihr mir wahrscheinlich, ja, Stefan, da müsstest du jetzt einen Text aus dem Neuen Testament wählen, ja? Weihnachten, Neues Testament. Ja, das ist nur die zweitbeste Antwort, Entschuldigung, nicht, die ich euch unterstellt habe. Ich nehme jetzt hier einen Text aus dem Alten Testament, aus dem Prophetenbuch Jesaja. Er ist ein Prophet, wird aber auch von manchen so ein bisschen augenzwinkernd als der fünfte Evangelist bezeichnet, weil er schon so viel weiß, 700 Jahre vor Christi Geburt, schon so viel weiß von Jesus. Das wird heute Abend wieder deutlich werden. Also, wer qualifiziert sich zu Weihnachten? Ich setze die Lesebrille auf, schlag Jesaja 9 ab Vers 1 auf. Dort steht: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. In den Folgeversen wird es noch deutlicher, aber ich bleibe mal hier an diesem Punkt kurz stehen mit euch. Für wen ist Weihnachten gedacht? Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Die Grundaussage, die wird dann poetischerweise, so ist also Poesie im Orient, mit anderen Worten wiederholt. Das muss sich im Orient nicht immer reimen, sonst wird nochmal neu umschrieben. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Also Menschen, die mit, jetzt wird's ernst, Finsternis vertraut sind. Hat jetzt gar nichts mit Sonnenlicht oder Augenschwäche zu tun, sondern mit einer Finsternis, die sich innerlich bleiernd über das Leben einer einzelnen Person, einer ganzen Familie, eines ganzen Volkes legen kann. Interessant ist die zweite Variante dieser Formulierung, über denen, die da wohnen im finstern Land. Das sieht man in der deutschen Übersetzung, dem Wort finster hier gar nicht an, welches Wort dort eigentlich verwendet wird. Es heißt Todesschatten, also in dem Land mit Todesschatten. Das heißt dann so, und über denen, die da wohnen in einem Land mit Todesschatten, scheint es hell. Und der Tod war seit dem Abfall der ersten Menschen von Gott schon immer präsent und da. Aber es gibt Zeiten, in denen werden wir an das Sterben bedrohlich erinnert. Ich will nicht populistisch werden und jetzt über die Pandemie sprechen, aber ich spreche es einfach mal aus. Ihr wisst es ja auch. Aber auch bevor es schon Corona gab, gab es diese Situation die ganze Zeit schon. Finsternis. Menschen wissen nicht ein noch aus. Und dort, wo sie es manchmal meinen zu wissen, können sie sich auch ganz derb täuschen, nämlich dann, wenn sie ihre Wege ganz schlicht ohne Gott gehen. Das bezeichnet die Bibel auch als Finsternis, Gottesferne. Und solchen Leuten bringt Jesaja jetzt die Botschaft von der Adventszeit und von Weihnachten. Er spricht plötzlich von einem großen Licht. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Es ist gar nicht zu übersehen. Und über denen, die da wohnen im Land mit diesen Todesschatten, scheint es hell. Ich liebe diese Worte, weil sie so ausdrucksstark sind, so kontrastreich Dinge schildern. Licht und Finsternis. Der kommende Retter und das Volk, das Rettung braucht. Ich will euch nicht jetzt einreden, wo eure oder meine Finsternis liegt. Das wisst ihr selber, ich weiß es auch von mir. Und ich weiß, dass es ein Licht gibt, stärker als diese Finsternis. Das wird uns gleich im folgenden Text erklärt. Ich springe in den Vers 5. Jetzt kommt der Grund, warum dieses Licht da ist. Jetzt kommt die genauere Beschreibung, was denn die Finsternis zerbricht. Und wenn man zum ersten Mal hört, denkt man, was ist denn das dein Ernst, Jesaja? Offensichtlich schon, aber hört selber mal hin. Warum ist das so, dass es hell wird? Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das ist komisch, Freunde. Also, wenn du und ich, wenn wir heute Abend die Finsternis dieser Welt und die Finsternisse meines Lebens und deines Lebens anschauen, dann würde ich die Antwort nicht von einem neugeborenen Kind erwarten. Also von einem Kind sowieso nicht. Ja, Kinder können uns sehr viel Weisheit lehren, das weiß ich, aber wir schauen meistens ganz woanders hin. Dieses Kind ist ein ganz besonderes. Es wird, ich darf euch kurz vertrösten, 2-3 Minuten, in Folge genauer beschrieben. Für uns als Bibelleser ist kein Zweifel, wer damit gemeint ist. Jesus, der Retter, das Licht der Welt. Aber allein die Formulierung, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Wieder diese Wiederholung, orientalisch nochmal neu gestaltet, mit anderen Worten, ein Kind, ein Sohn. Und dann diese Besonderheit, die euch auch auffällt, ist uns geboren, ist uns gegeben. Wow. Stellt ihr euch bitte mal vor, ihr seid frisch gebackene Eltern. Nur mal so die Vorstellung. Und geht mit dem Kinderwagen so ein bisschen durch Osterbrück oder sonst wo und dann Leute an der Straße halten euch an und sagen, oh, das ist ja unser Kind und wollen in den Kinderwagen reingreifen. Ihr würdet sagen, Finger weg. Ja, so. Die Formulierung hier besagt es aber, das Kind, das hier gekommen ist, es ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Von wem denn, bitteschön? Wer behauptet das? Das findet ihr in der Bibel ganz oft. Jetzt kommt ein bisschen Grammatik ins Spiel, Verzeihung. Also eine Passivformulierung, ein Kind ist uns gegeben. Ja? Ein Sohn ist uns geboren oder umgekehrt. Ja? Ihr findet zum Beispiel bis hin in die Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, diese Formulierungen. Und da war ein Reiter auf einem weißen Pferd und ihm wurde gegeben. Auch wieder eine Passivformulierung. Er gibt nicht, sondern ihm wird gegeben. Die Juden haben einen sehr hohen Anspruch an ihrer Wortwahl über Gott. Damals schon gehabt, heute auch. Und es ist gut. Und sie haben sich dabei verschiedene Wege überlegt, wie können wir sehr sorgsam mit dem Namen Gottes umgehen, ohne ihn zu oft auszusprechen. Gut, ich habe davor jetzt keine Angst, aber im Judentum war das und ist das so. Und haben sie gesagt, wenn wir einen Satz bilden, so wie diesen hier im Text, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, aber nicht sagen, wer ihn uns gibt, dann haben wir den Namen Gottes ein wenig verschont, ihn nicht zu oft im Mund geführt, aber trotzdem ausgedrückt für alle, die diese Technik kennen, Gott ist damit gemeint. Also Gott gibt dir ein Kind, einen Sohn, der dich rettet. Sein Name wird nicht erwähnt, Gottes Name, aber die Technik, das darzustellen, deutet das an. Also Gott gibt dir ein Kind. Ja, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das muss ja ein Kind sein. Und dann wird es beschrieben mit verschiedenen Namen, die da lauten. Und er heißt Wunderrat. Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Auch hier eine kurze Erklärung. Wir sind im Alten Testament. Namen sind dort nicht einfach nur Namen. Eltern gaben ihren Kindern nicht einfach einen Namen, weil er vielleicht schön klingt, sondern weil er eine Bedeutung hat. Und wenn jetzt dieses besondere Kind 4 Doppelnamen hat, ihr kennt Doppelnamen, nicht so, so Klaus Dieter oder irgendwie sowas, ja, okay, dann sind es nicht einfach nur Namen mit einem besonderen Klang, sondern es ist so wie eine Wesensbeschreibung dieses Kindes. Die Namengruppe 2, also 4 mal 2, drückt das aus. Wir schauen uns mal diesen Namen an. Der erste Name lautet Wunderrat. Manche übersetzen auch mit wunderbarer Ratgeber. Ja, Jesus ist ein wunderbarer Ratgeber. Für wen ist Weihnachten gedacht? Nun, für Menschen, die in der Finsternis sitzen und sagen, ich brauche einen wunderbaren Rat. Wo kriege ich den her? Jesaja 9, von diesem Kind oder später ausgedrückt von diesem Herrn, von Gottes Sohn, von Jesus. Menschen, die mit Jesus leben, haben das ganz oft festgestellt, dass plötzlich durch Gottes Heiligen Geist sie Gedanken bekommen, die nicht von ihm selber stammen, aber die wunderbare Ratschläge sind. Von jemandem, der sich auskennt mit dem Leben, das du lebst, dem Leben deiner Familie und deiner Gemeinde. Ein wunderbarer Ratgeber. Das Wort kann man auch anders übersetzen, ist aber dann sehr ähnlich. Es ist jemand, der wunderbare Pläne schmiedet. Also der Ratschlag wäre dann der Plan und er hat wunderbare Pläne, die er auch durchführen kann. Das ist die Verheißung für jeden Menschen, der sich an Gott wendet. Bitte sprich einen wunderbaren Plan über meinem Leben aus und führe ihn auch zum Ziel. Das ist ja unser Problem. Wir haben so viele tolle Gedanken. Und eigentlich wüssten wir ja, was gut ist, oder? Weißt du auch. Ich brauche dir vieles gar nicht zu sagen. Du mir auch nicht. Weiß ich doch. Aber wie bringe ich das zum Ziel? Mit dem, der hier geboren wird. Der wunderbare Pläne hat und sie durchführt. Willst du Weihnachten feiern? Dann mit diesem hier. Dann hast du einen Grund. Der wunderbare Ratgeber. Gott hält oder der starke Gott. Oh ja. Was für ein augenscheinlicher Widerspruch. Ein Kind in der Krippe soll der starke Gott sein. Und wer Jesus später traf und ihn einfach so sah, der wird sich manchmal gefragt haben, was ist denn das für einer? Also tut große Wunder, das spricht zu einem Sturm, dass er still ist. Aber hat Schwielen an der Hand und schmutzige Füße. Er wirkt vom Äußeren gesehen als ganz normaler Mensch. Und ist doch der starke Gott. Die Theologie hat das mal so zusammengefasst. Sie hat gesagt, Gott ist ein dreieiniger Gott. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Hier kommt der Sohn. Er ist ganz Mensch geworden und ist doch ganz Gottes Sohn und ganz Gott geblieben. Das ist, da brauchst du jemanden mit Stärke. Ich ja. Das Leben scheint mir immer komplizierter zu werden. Ich brauche jemanden, der mich durchbringt. Ich brauche diesen starken Gott. Und er heißt Jesus. Er heißt Jesus. Er kommt hier. Jetzt kommt das dritte Begriffspaar. Das ist jetzt etwas kompliziert, was jetzt kommt. Es lautet ewig Vater. Nun habe ich ja eben schon von der Dreieinigkeit Gottes gesprochen. Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und jetzt könnt ihr sagen, wieso? Das ist doch der Sohn und nicht der Vater, der hier in der Krippe liegt. Ja, hast du recht. Das Wort bestimmt sich aus dem ersten, ewig Vater oder anders übersetzt, Vater der Ewigkeit. Bedeutet, Jesus war von Ewigkeiten schon da. Er ist der Herr über die Zeit. Und er wird in Ewigkeit bleiben. Wer von euch die Liturgie der evangelischen Landeskirchen so ein bisschen im Ohr hat, der wird wissen, dass wir da manchmal singen, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bezogen auf Jesus, es geht nicht um, dass er der Vater in der Dreieinigkeit ist, sondern der Vater der Ewigkeit. Er hat ewige Zeiten und alle Zeiten in seiner Hand. Auf ihn läuft es hinaus. Er verändert sich nicht. Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit, er bleibt derselbe. Auf den kannst du dich verlassen. Zeiten verändern sich. Er nicht. Er bringt dich durch. Das bedeutet dieser Name. Zeitlosigkeit inmitten einer sehr schnell sich wandelnden Zeit. Jesus. Ewig Vater. Jetzt kommen wir auch schon zum vierten und letzten Begriffspaar. Friede, Fürst. Ja, Friede, Fürst. Wie herrschen denn mächtige Männer und Frauen? Jesus selber sprach zu seinen Jüngern, ihr wisst, wie das ist in der Welt, wie man da so miteinander umgeht und wie man seine Macht erhält und erkauft und erstreitet und die wird dir nicht geschenkt und macht es immer so ein bisschen, ja, hat den Verdacht immer so ein bisschen mit Machtstreben und Ellbogen bis hin zu Kriegen in Verbindung zu stehen. Ich will das nicht über jeden jetzt hier so aussprechen, der in irgendeiner Form Macht hat, das wäre völlig falsch, aber ihr versteht, worum es hier geht. Friede, Fürst, er herrscht durch Frieden. Als die Jünger mal ziemlich durcheinander waren am Tag der Auferstehung, da kommt er plötzlich in ihre Mitte als der auferstandene Herr und er sagt als erstes, Friede sei mit euch und verscheucht damit die Macht des Unfriedens und verscheucht damit die Macht der Finsternis. Weißt du, das wünsche ich dir, dass Jesus so eintritt in dein Leben, in dieser Adventszeit, dass er sagt, Friede sei mit dir, ich bin der Friedefürst. Also ich kann es kaum glauben, das steht bereits im Alten Testament nochmal. Jesaja, dem sogenannten fünften Evangelisten, mit Augenzwinkern, fünfter Evangelist. Und er spricht so deutlich darüber. Und er sagt, und so kann Weihnachten geschehen. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im Finsterlande, scheint es hell herum. Dieses Kind ist da, es ist ein mächtiges Kind. Hast du Angst vor Jesus? Oder warum fällt es dir so schwer, das, was ich eben beschrieben habe und noch viel mehr, was Jesus bedeutet, immer wieder in deinen Alltag maßgebend aufzunehmen? Manchmal denke ich, Gott wollte, dass Menschen keine Angst vor ihm haben, deswegen fängt er mit dem Kind an, seinem Sohn in der Krippe. Hast du Angst, ihm zu begegnen, weil die letzte Woche nicht so doll war? Was trägst du mit dir rum? Das Kind ist da, Jesus, der Herr, ist da. Nochmal, ich spitze es nochmal in aller Ruhe zu. Ein Kind ist für dich gekommen, es ist für dich gegeben. So sehr gegeben, dass du später dann beim Abendmahl die Worte hören wirst, Christi Leib für dich gegeben. So sehr gibt er sich in deine Hand. Er ist der Herr, Aber er will rein, in mein Leben genauso wie in deins. Und in das Leben meiner Gemeinden genauso wie in das Leben der landeskirchlichen Gemeinschaft in Osnabrück. Falscher Scham ist hier nicht angebracht. Angst ist hier nicht angebracht, sondern Offenheit. Mit der Offenheit, wie du auf dieses Kind zugehen würdest, in einem Kinderwagen oder in einer Krippe, geh so auf Jesus heute noch zu und sag, Herr, ich will mit dir Advent feiern, die Ankunft, ich will mit dir Weihnachten feiern. Egal unter welchen Umständen, aber das soll dein Wunsch sein und er wird dir in Erfüllung gehen. Mir auch. Ich wünsche euch, dass ihr Freude habt an diesem Kind. Das Kind ist das große Licht. Aber wir als Christen wissen, wir drücken uns nicht nur abstrakt aus von Begriffen wie Finsternis und Licht, sondern wir können sie benennen, was dahinter steckt. Und dieses Licht hat einen persönlichen Namen, Jesus. Und die Beschreibung durch diese vier Doppelnamen beschreiben einen Teil seines Wesens. Das ist mehr als einladend. Er lädt dich ein, mit ihm wirklich durch die Adventszeit zu gehen und auf Weihnachten zuzusteuern. Grund zur Freude, Grund zu sagen, ja, Jesus, dich will ich, so wie du hier beschrieben bist. Meine Finsternis spreche ich vor dir aus. Sprich du dein Frieden und deine Freude in mein Leben. Lass es Licht werden, wieder ganz neu. Ich wünsche euch von Herzen mit diesem Wort Gottes Segen, eine frohe Adventszeit und dann natürlich frohe Weihnachten. Amen.